Johannes 1, Vers 1 bis 18. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jedem Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Soweit der Text.
Das Thema der Predigt heute heißt das biblische Christentum. Und dann könnte man sich ja die Frage stellen, ist das nicht irgendwie ein dummes Thema oder so? Christentum muss da immer biblisch sein. Aber ich möchte das einfach mal von verschiedenen Seiten aufzeigen. Ich wollte auch keine Exegese machen aus Johannes 1, aber den Text brauchen wir trotzdem, weil ein paar wichtige Sachen drinstehen. Ich habe ein paar andere Bibelstellen dazu. Und ich mache einfach die Erfahrung, dass manche Menschen mal denken über das Christentum an alles Mögliche. Wenn man so ins Gespräch kommt, dann kommt man auf die Kreuzzüge, was die Christen so alles verkehrt gemacht haben. Oder was es alles zugelassen hat und angerichtet und falsch gemacht hat, das Christentum im Laufe der Jahre und der 2000 Jahre. Und dann hat man so eine Vorstellung vom Christentum. Und das wird uns immer wieder deutlich, auch so in Gesprächen. Ich weiß, ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal ein Trauergespräch in Monreal. Monreal ist manch einem bekannt. Manche waren schon mal da. Und da hat auch übrigens der Uwe Ochsenknecht, der Schauspieler, da wurde ja mal dieser Krimi gedreht, Der Bulle und das Landei. Wir sind ja da sehr ländlich, ne? Und da hat man alles so wiedergesehen, was da. Ja, und ich wurde dann einmal gerufen zu einer Trauerfeier, zum Gespräch dort. Und hatte das Gespräch und die Frau, die Witwe, die saß dann da. Und der Bruder hat das Gespräch geführt. Und ich fing dann so, habe ein bisschen aufgezeigt, erklärt ein bisschen, wie wir das machen können, der Ablauf und so weiter. Und dann kam ich auf Gott und den Glauben und die Bibel zu sprechen. Und auf einmal packt er mich hier so, ne? Und dann sagt er mir, sagen Sie alles, aber sagen Sie ja nichts von Gott. Ne? Und ja, und ich saß da und ich wusste erst gar nicht, was ich da machen sollte. Also es war für mich so, ich hatte so eine Situation noch nicht. Und dann habe ich da meine Mappe genommen. Wir haben noch ein bisschen hin und her diskutiert. Da sage ich, dann kann ich das nicht machen. Dann müssen Sie sich jemand anders suchen. Da wollte ich schon gehen. Dann stand ich da und hatte mich auch mal auf den Stuhl runtergezogen wieder. Ne? Dann saß ich wieder fest und da müssen wir mal überlegen, was wir jetzt machen. Ja, und dann sagte ich, wissen Sie, ich bin überzeugter Christ, ich glaube an Jesus Christus und das ist meine Überzeugung und ich kann jetzt nicht eine Trauerfeier halten, das ist ein Mensch, da müssen wir auch die Ehre geben dem Menschen, das ist ein Geschöpf Gottes und so weiter. Und da kann ich jetzt nicht einfach Gott weglassen, also das kann ich nicht machen. Das ist nämlich meine Überzeugung. Ja, dann hat er überlegt, ne? Ach, und dann sagt er, dann machen wir es doch so, Sie sagen einfach meiner Überzeugung nach. Also, ich soll nicht so sagen. Ja, gut, da konnte man sich drauf einigen. Und dann habe ich dann eine Andacht vorbereitet, neben dem Lebenslauf von Verstorbenen. Und dann habe ich dann eine Andacht vorbereitet und da habe ich dann gepredigt, erstmal. Es gibt ja viele Menschen, die glauben nicht an Gott, das sind Atheisten. Und dann habe ich das Thema ein bisschen ausgeholt. Und dann habe ich gesagt, manche Leute glauben an ganz viele Götter und an alles Mögliche, Horoskope und was weiß ich. Und dann habe ich das ein bisschen ausgeholt. Und manche glauben an den Gott der Bibel, an Jesus Christus. Und das ist auch meine Überzeugung. Dann habe ich das ausgeholt. Ja, und dann habe ich praktisch, möchte ich mal sagen, richtig schön evangelisieren können. Ich konnte das richtig schön machen. Also Gott hat mir da eine Vorlage gegeben. Und wusste aber nicht, wie es bei ihm ankommt. Ja, man ist ja auch ein bisschen, wenn du so ein Vorgespräch hast und so weiter, wenn das so abläuft, da bist du ja auch ein bisschen belastet und das muss man dann irgendwie auch loslassen, man muss sich da losbeten von und dass man da wirklich frei auftreten kann, das ist dann schon wichtig. Da war die Beerdigung und während der Beerdigung, also dann gehen die Leute ja ins Grab und dann stand ich ja bis zum Schluss und er war schon vorher weg und dann ging ich dann da raus und plötzlich kam er da angefahren mit seinem schönen dicken Mercedes, hatte so einen schönen Fellmantel an, kam raus, kam auf mich zu, ich denke, was passiert jetzt? Und da hat er mir die Hand gegeben, mit Tränen in den Augen und hat gesagt, das haben sie gut gemacht. Ne? Das haben sie gut gemacht. Ne? Und da habe ich mir auch gedacht, der hatte eine falsche Vorstellung von dem, was Christen liefern, was Christen machen, was Christen glauben. Aus seiner Kindheit, von der Kirche, keine Ahnung. Ne? Und so haben viele Menschen eine falsche Vorstellung vom Christentum. Und wenn sie mal das Eigentliche, das Richtige, deshalb ist es auch wichtig, dass wir das Richtige predigen und uns auch mit dem Verkehrten beschäftigen. Wir müssen ja wissen, was die anderen glauben. Aber dass wir das Richtige predigen. Und deshalb, glaube ich, ist es auch gut, über das biblische Christentum nachzudenken. Ja, ich habe zu diesem Thema drei Punkte. Und der erste Punkt heißt die Bezeichnung Christen im Christentum. Die Bezeichnung Christen im Christentum. Es gibt viele Menschen, die sich ja als Christen bezeichnen. Immerhin knapp ein Drittel der Menschheit bekennt sich heute zu Jesus Christus, mindestens auf dem Papier. Das sind ganz viele. Das Christentum ist somit die größte der fünf Weltreligionen. Und Jesus Christus ist eigentlich im Christentum die zentrale Bedeutung für das Christentum. Werden wir noch drauf kommen. Und wenn man überlegt, wie haben sich denn die Christen damals bezeichnet, als das Christentum entstanden ist. Jesus hatte ja seine Jünger, seine Nachfolger. Und dann ist ja Jesus gekreuzigt worden, ist von den Toten auferstanden, ist in den Himmel aufgefahren und dann kam der Heilige Geist auf die Erde und dann sind die Gemeinden gegründet worden. Und wie bezeichneten sich dann die Christen? In der Apostelgeschichte 2, Vers 44 ist davon die Rede, alle aber, die gläubig geworden waren. Das waren erstmal die Gläubigen. Ne? Die Gläubigen, wir sind gläubig. Da wusste jeder, wenn man von den Gläubigen sprach, das sind die Christen. Und dann da rief er die zwölf, die Mengen der Jünger zusammen, Apostelgeschichte 6 heißt davon die Rede, die zwölf riefen die Mengen der Jünger zusammen und sie wurden auch Jünger genannt. Ne? Kennt man heute auch noch, einen Jüngerschaftskurs machen, ne? Also das kommt auch von dem. Dann Apostelgeschichte Kapitel 9, da ist davon die Rede, das ist auch ein sehr wichtiger Vers, Vers 2. Und Da geht es um Saulus und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führte. Ne? Also man hat über die Christen gesprochen, die Anhänger des neuen Weges. Wurde dann alles in eine sehr negative Richtung gedrückt, Sekte oder so, ne, wie das heute manchmal ist. Ne? Und der Saulus hatte den Auftrag, aus eigener Initiative die Menschen, diese Anhänger des neuen Weges ins Gefängnis zu bringen und vielleicht sogar umzubringen. Und dann lesen wir auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 13, Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann. Da geht es um Saulus. Da hat er sich nämlich zwischenzeitlich bekehrt. Ist ja auch ein Wunder, dass sich so ein Christenverfolger bekehrt. Ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Ne? Also man hatte da echt noch Zweifel, ist die Sache überhaupt echt. Ne? Also da geht es um die Heiligen. Und die Bibel sagt ja auch, ihr seid heilig und lebet in der Heiligung. Und dann gibt es einen Vers in Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 11 habe ich gefunden. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde, die Gemeinde. Ja. Und wir sehen, die Gemeinde bedeutet ja die Ekklesia. Das bedeutet die Herausgerufenen, also die aus der Welt herausgerufen sind. Das ist die Ekklesia, die Gemeinde Jesu Christi. Ja. Wenn man sich die Geschichte des Christentums anschaut, die Geschichte des Christentums ist eine faszinierende Geschichte. Eine Geschichte von Aufbrüchen, von Verfolgungen, auch von Fehlentwicklungen und Fortschritten, von Reformation, von Gegenreformation und immer wieder das Entstehen von Freikirchen auch. Und immer wieder versuchte man, wenn etwas in die falsche Richtung gegangen war, in die richtige Richtung zurückholen. Und Gott schenkte Erweckungen. Und das muss man auch sehen. Und es ist eine Geschichte von Menschen, die eines gemeinsam hatten, den Glauben an den Gott der Bibel, den Glauben an Jesus Christus. Und das ist diese Geschichte. Und so ist das Christentum heute noch punktuell wenigstens hier in Deutschland noch lebendig, wie hier in Frankfurt in der Homburger Landstraße und in vielen Gemeinden. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt viele Gemeinden in Frankfurt und darüber hinaus. Also es gibt viele Gemeinden in Deutschland. Ist das Christentum lebendig in unserer Gesellschaft, in vielen Teilen der Welt ebenfalls. Und der Begriff Christen stammt aus der Bibel. Das Wort kommt ja eigentlich nur dreimal in der Bibel vor. In Apostelgeschichte, Kapitel 26, Vers 28 ist davon die Rede. Da kommt es drin vor. Ich lese das mal gerade vor. Da geht es nämlich um den König Agrippa, dem Paulus, der Paulus wurde ja vor König Agrippa geschleppt und er wurde dort, musste da Rechenschaft ablegen über, ja, warum er an diesen Jesus glaubt und warum er das alles macht. Und es war nicht so einfach und Paulus hat auch vor dem König von seinem Glauben erzählt. Er hat Jesus auch vor den Königen oder überall, wo er hingezerrt wurde, bekannt. Und dann sagt der König auf einmal, Agrippa sagt, Paulus sagt zum König: Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Und dann heißt es hier, Agrippa aber sprach zu Paulus: Es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Also der war schon ziemlich weit gekommen. Aber manchmal ist das auch im Leben von Menschen. Wir wissen ja nicht, ob er sich bekehrt hat. dass nicht viel fehlt, dass ein Mensch zum Glauben kommt oder nicht zum Glauben kommt. Da ist ja der freie Wille, die Entscheidung, den die Menschen haben. Und im ersten Petrusbrief ist davon die Rede, Kapitel 4, 16, wenn jemand als Christ leidet, heißt es dort. Also es ging auch um das Leid, dann sollen wir das aus Gottes Hand nehmen und freut euch, dass ihr um Christi Wille leidet. Also die Freude, die wir um seinetwillen, ne, dürfen wir uns auch freuen, dass wir, dass uns das passiert. Und dann haben wir eine Stelle, die dritte Stelle, die ist auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 26. Da ist dann davon die Rede, und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Also die Stelle ist für mich die schönste Stelle. Da wurden einfach die Jünger Christen genannt. Ja, und die Stadt Antiochia war wohl die größte und wichtigste Stadt im Osten des Römischen Reiches damals. Und es war wegen der Verfolgung und Verstreuung der Christen hier eine starke Gemeinde entstanden. Da kamen viele in diese Gemeinde. Und lange Zeit lehrten Paulus und Barnabas dort die Gemeinde. Und erst als die Botschaft nach Antiochia kam, wurden die Anhänger von Jesus Christen genannt. Und ich habe mal nachgelesen, man nimmt an, dass vielleicht auch durch Außenstehende die Christen denn so genannt wurden, dass die Außenstehenden das so gesagt haben. Und die Christen haben sich ja weiter Jünger oder Nachfolger oder so bezeichnet. Aber das war ja schon mal ein Zeugnis, ein Bild. Und heute ist ja so, wird jedermann damit bezeichnet als Christ, der zu einer christlichen Kirche gehört, und von daher ist wenig oder von ihrer ursprünglichen Bedeutung im Neuen Testament davon übrig geblieben. Ja, deshalb muss man das immer auch sehen, wenn sich jemand Christ nennt. Gut, also das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, das biblische Christentum hat Konsequenzen. Das biblische Christentum hat Konsequenzen. Und ich mache das sogar manchmal so oder immer wieder in Gesprächen so mit Menschen. Wenn ich von Christen spreche, dann spreche ich vom biblischen Christentum. Und dann gucken die und dann sage ich halt, gucken Sie mal, wir sehen das Christentum von der Bibel her, wie die Bibel das Christentum sieht und wie das in der Bibel entstanden ist. Und das ist ja in allem so im Leben, dann wird irgendwann etwas Verflachtes und dann muss man wieder zu dem Ursprünglichen zurückkehren. Und dann kannst du ganz schön mit Leuten darüber auch ins Gespräch kommen. Und die Anhänger Jesu hatten keine Angst davor, sich von der Gottlosigkeit und von der Verdorbenheit und Unmoral der Gesellschaft zu trennen, um sich mit Jesus Christus zu identifizieren. Die haben gesagt, wir dürfen einfach gewisse Dinge nicht mehr tun, weil das mit dem christlichen Glauben nicht passt. Und dadurch wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt zum Beispiel. Aber sie haben das wirklich dann auch praktiziert. Und deshalb hatte ihr Glaube auch diese Konsequenzen, auch die Nächstenliebe, die gelebt wurde. Auch, dass man gesagt hat, wir müssen raus, ne? Wir müssen mit dem Evangelium raus. Wir wissen ja, dass die Gemeinde verfolgt wurde und dass dann die Verfolgten bis nach Samarien gingen, in die umliegenden Ortschaften und predigten das Wort. Also eine Verfolgung. Gott hatte eine Verfolgung zugelassen, sodass die Christen dann, die einfach sagten, Mensch, dort ist ja der Himmel auf Erden, wir haben eine wunderbare Gemeinde hier in Jerusalem, ne? Lasst uns einfach leben. Aber dann hat Gott gesagt, Mensch, der Auftrag geht ja noch ein bisschen weiter. Was hat Jesus euch gesagt? Und dann waren sie motiviert. Und eben auch, was wichtig ist, sie haben die Gemeinschaft gepflegt, Apostelgeschichte 2. Die Gemeinschaft pflegen. Ich glaube, das brauchen wir in der Welt. Wenn wir die Gemeinschaft in der Welt suchen würden, in den Kneipen und was weiß ich alles, ne, dann würde unser Glaube flach werden, dann würden wir die Kraft verlieren. Und deshalb ist die Gemeinschaft so wichtig, dass wir, in der Bibel steht sogar mal im Hebräerbrief, dass wir einander ermutigen, ermahnen sollen, wenn mal jemand eine Zeit lang nicht kommt, dass er wieder in die Gemeinschaft kommt, dass das so wichtig ist. Christen sollten authentisch sein, echt den Tatsachen entsprechend Und die Bezeichnung Christ erinnert an den Namen unseres Erlösers, an Jesus Christus, die Bezeichnung. Und sie bringt unsere persönliche Beziehung mit Jesus Christus auch zum Ausdruck. Wenn ich an Christ denke, dann denke ich, ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Dann denke ich darüber nach, was Jesus für mich alles getan hat, ne, und was er in meinem Leben bewirkt hat. Und sie vermitteln, dass Jesus die einzige Quelle unserer Hoffnung ist. Wir hören das in den Medien überall, die Welt hat keine Hoffnung mehr. Die Welt ist auf der Suche nach Hoffnung und die Predigt der Welt ist Hoffnungslosigkeit. Das ist die Botschaft der Welt und Angstmacherei. Und Christen haben Hoffnung. Im Kolosser 1, Vers 27, da lesen wir, schreibt Paulus, denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, also in der Welt ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann mit anderen Worten kann man ja sagen, diese Hoffnung über diesen herrlichen Reichtum, dass der auch in die Völker zu den Menschen hingetragen wird. Um was geht es im Christentum? Im Christentum geht es um den Glauben. Und wenn es um den Glauben geht, so kannst du alles bei Menschen ansprechen, aber ja nicht den Glauben an Jesus Christus. Ganz, ganz verrückt, wenn du damit kommst, dann ist es eben so. Ich hatte jetzt wieder eine Beerdigung am Freitag und dann hat mich am Tag später die Witwe, die Ursula, angerufen. Der Heinz, der ist ja 86 Jahre geworden. Und dann sagte sie, bei der Beerdigung wäre auch ihr Gärtner gewesen, der ist Moslem. Ne? Und den hatten die auch dazu eigentlich, der war zur Beerdigung gekommen. Und dann hat sie mir gesagt, der hätte diese Beerdigung als sehr positiv gut empfunden. Also er hat das noch nie so in der Weise erlebt. Und ich meine, ich habe ja wirklich da nicht zurückgehalten mit dem Evangelium und mit Jesus Christus. Und dann sieht man einfach, wie wichtig ist, dass wir auch den Glauben weitergeben. Und auch wenn die Menschen, auch wenn man manchmal denkt man ja, da darfst du das jetzt nicht so sagen. Also wir nehmen manchmal so viel Rücksicht und ich glaube, das ist übertrieben. Klar, man soll vorsichtig sein, man soll auch manchmal überlegen, was kannst du jetzt sagen. Aber ich sage, man darf nicht immer nur denken, der andere will das nicht, so ungefähr. Dann jeder Vertreter oder jeder, der irgendwas verkauft oder jeder werben würde, würde dann so eine Werbung machen nach dem Motto, ja, du willst das sowieso nicht, ne? Ja, das ist Quatsch, ne? Das würde keiner machen. Man muss überzeugend auftreten, das ist wichtig. Und viele Menschen wissen einfach mit Jesus nichts anzufangen, das ist das Problem. Und manche Leute, das habe ich immer wieder in Gesprächen, die wollen zwar, die Botschaft von Jesus finden sie gut, also das, was er gelehrt hat, wie man leben soll und so weiter. Ne? Aber ohne ihn, ohne Christus, ohne Erlösung und so weiter. Und an einem Beispiel möchte ich das mal zeigen, dass es nicht egal ist, was jemand glaubt. Stell dir vor, du bist am Flughafen, du willst in Urlaub fliegen und bei der Passkontrolle stellt dann der Kontrolleur fest, der Pass ist abgelaufen. Ne? Und deshalb kannst du ja eigentlich nicht mitfliegen. Und dann sagst du, ist doch egal, Hauptsache ich habe einen Reisepass. Und dann sagt der Kontrolleur, nee, Hauptsache sie haben einen gültigen Reisepass. Das ist schon wichtig. Und mit dem Glauben verhält es sich nicht anders. Es reicht nicht aus, wenn wir an irgendetwas glauben, sondern der Glaube bedeutet, dass Menschen an Jesus glauben, um gerettet zu werden. Das ist wichtig. Es kommt darauf an, dass wir den gültigen Glauben haben. Und ein Glauben, der dich in die Gemeinschaft mit Gott bringt, ein Glauben, mit dem du leben kannst in den Höhen und Tiefen des Lebens, der uns auch durch die Schwierigkeiten hindurchträgt. Ne? Wir wissen, dass das haben wir alle. Ne? Wir haben alle Schwierigkeiten im Leben. Wir haben alle Probleme und Anfechtungen und manchmal Verzweiflung. Und da brauchen wir Unterstützung vom Bruder, von Schwester, auch von der Bibel. Wir brauchen das Gebet. Aber wir brauchen das auch, dass dieser Glaube uns da durchträgt. Ein Glauben, mit dem wir auch sterben können. Ist doch schön, wenn man am Grab sagen kann, sie hat geglaubt, er hat geglaubt. Wenn man diese Hoffnung vermitteln kann. Was sind die Menschen doch arm dran, die nichts haben? Und machen wir eine Kosten-Nutzen-Rechnung von unserem Leben. Viele Menschen sind so sehr beschäftigt mit den weniger wichtigen Dingen des Lebens, sodass sie ihr Leben nur diesseitig bedenken und leben. Und die Bibel macht ja deutlich, unser Körper ist für die Erde gedacht und unsere Seele ist für die Ewigkeit gedacht. Das ist eben der Unterschied. Ich hatte am Samstagnachmittag, hat mich unser Postbote noch aus dem Büro gerissen. 3 Pakete. Ne? Ja, 3 Pakete kamen an. Wir haben nämlich von dem christlichen Bibelwerk, von dem Rheinischen Bibelwerk, haben wir 25 Bibeln geschenkt bekommen fürs Gefängnis. Und die hatte ich bestellt und die haben mir das gleich zugesagt, diese Sachspende. Und dann kam ich auch einmal mit dem ins Gespräch. Er sagte, er würde jetzt noch Teilzeit machen mit der Post und so weiter, 60 jetzt, und hat sich da so schon kaputt gearbeitet und dies und jenes. Ne? Und dann sind wir auch dann über jemanden ins Gespräch gekommen, der jetzt mit 35 oder 32 war, das aus dem Nachbarort gestorben war, und das ganze Dorf war bei der Beerdigung. Und dann sagte er von sich, ja, ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre. Und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen. Da hat sich aber so eine Tür aufgetan. Gott schenkt das. Man muss dann nicht gleich, was weiß ich, man muss sehen, was kann ich jetzt sagen, was ist jetzt in dem Augenblick wichtig, was hilft ihm. Und es gibt noch andere Gespräche. Ja. Mich faszinierte einmal dieser Satz, jeder Sklave hört zu, wenn ein freier Mensch spricht. Jeder Sklave hört zu, wenn ein freier Mensch spricht. Und Christen sind befreite Menschen. Die Bibel macht deutlich, Jesus hat uns befreit von der Schuld der Sünde, von der Strafe der Sünde und von der Macht der Sünde. Jesus hat uns befreit, weil er den Teufel besiegt hat. Und deshalb sind wir Befreite. Und deshalb, wenn wir von unserer Befreiung reden, dann hört jeder, der noch nicht frei ist, zu. Und ich habe mir das auch gedacht, wie war es eigentlich damals bei dir gewesen, also bei mir jetzt. Und es gab in meinem Leben eine Zeit, da glaubte ich, alles oder auch nichts, das Mögliche und das Unmögliche. Also ich hatte so ganz komische Ansichten, bin ja in der katholischen Kirche groß geworden. Und dann traf ich Christen, durch die ich die Bedeutung der Botschaft der Bibel hörte und erahnte. Und da gab es Menschen, die hatten ihr Leben anders sortiert als ich. Sie lebten irgendwie befreiter, habe ich mir gedacht, auch so, wie sie so auftraten. Fröhliche Christen, würde man heute sagen. Und sie verfügten über etwas, das ich auch gerne hätte. Und sie bezeugten, dass Jesus ihr Leben verändert hat und dass Jesus ihnen eine neue Wirklichkeit gegeben hat. Und dann kam auch dieser Bibelvers aus 2. Korinther 5, Vers 17 ins Spiel. Darum ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und es, anders gesagt, könnte man sagen, wenn einer in Jesus sein Leben gefunden hat, dann ist er selbst eine neue Schöpfung. Die alte Wirklichkeit ist vorbei. Achtet darauf, etwas ganz Neues hat begonnen. Und ich denke, so ist es wirklich. Diese neue Wirklichkeit, die der Herr uns, die Jesus uns geschenkt hat, dass wir als Christen darin leben. Und das ist eigentlich die Konsequenz des Glaubens, ne, dass wir unseren Glauben auch wirklich leben. Lebe, was du bist. Jemand sagte mal, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ne? Also das bringt ja auch nicht viel, wenn die Menschen uns nicht den Glauben irgendwie sehen oder absehen. Das heißt ja nicht, dass wir perfekt sind, dass wir keine Fehler mehr haben. Das ist ja nicht damit gemeint. Aber die Ehrlichkeit ist ja damit gemeint, wie ich mit dem umgehe, was ich wirklich auch glaube. Ja, und das führt mich jetzt zum letzten Punkt. Das biblische Christentum ist einzigartig. Also ich möchte wirklich das heute hier behaupten und ich stehe dazu. Das biblische Christentum ist einzigartig. Und davon berichtet ja Johannes. Jetzt kommen wir doch noch auf den Text zu sprechen. Sagt der Martin, er hat ja gar nicht über einen Text gepredigt. Nein, man kann ja auch manchmal einen Text einfach dazuziehen. Ist auch eine Art der Auslegung. Und davon berichtet Johannes. Er sagt, Christus ist in die Welt gekommen als das Licht für alle. Hier steht das in Vers 9. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Dann, obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte sie ihn nicht. Das steht hier in Vers 3. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dann lesen wir auch noch in Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht oder kannte ihn nicht, könnte man auch sagen. So ist es denn gewesen. Da kommt der Schöpfer in die Welt, Gott sendet seinen Sohn und die Menschen erkennen ihn nicht. Dann, er kam in seine Schöpfung, aber seine eigenen Geschöpfe wiesen ihn ab, Vers 5. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Sie haben ihn dann abgewiesen. Und dann, das ist die eigentliche Krise, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen bevorzugen die Dunkelheit. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Man bevorzugt die Dunkelheit. Denn sie wollten nicht, dass ihr böses Denken und Handeln ans Licht kam und sichtbar würde. Ja, und das Licht ist Jesus, der Sohn Gottes, der Gottessohn. Das Licht, von dem hier die Rede ist. Und mit dem Begriff Licht kommen wir automatisch auch auf die Schöpfungsberichte zu sprechen. Das Licht ist das erste Schöpfungswerk. Ne? Muss man sehen. 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Und Gott sprach, es werde Licht. Ohne Licht gibt es kein Leben. Hätte Gott kein Licht geschaffen, dann wäre da nichts. Hätte auch nichts wachsen können. Wir wissen, Licht ist wichtig, damit Wachstum kommt. Und Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Und so kann man genauso sagen, ohne Jesus gibt es kein Leben mit Gott. Ohne Jesus geht das einfach nicht. Und wenn man sich überlegt, wie ist das zu verstehen? In dem Begriff Licht liegt Gnade und Erleuchtung von Gott her. Die Menschen können aus sich heraus das nicht begreifen, verstehen. Sondern Gott muss ihnen diese Erleuchtung auch geben. Er muss in ihr Leben hineinleuchten. Und Jesus ist geradezu das Licht, das Gott den Menschen schickt, wie Gott Jesus zu den Menschen geschickt hat, wie Jesus zu den Menschen gegangen ist. Ich glaube, Jesus war der einzige Prediger damals, wo man sagte, der ist nicht nur auf der Kanzel gestanden, sondern der ist rumgewandert, ne, zu den Menschen. Er hat auch in der Synagoge gepredigt, hier und da. Und da, wo die Menschen waren, da hat er gepredigt. Und Jesus bringt unseren wahren Lebenszustand ans Licht. Deshalb ist er ja gekommen. Also er zeigt mir wirklich, wer ich bin und wie ich sein sollte. Und in ihm erkennen wir, dass wir aus eigenen Mitteln vor Gott nicht bestehen können. Ne, so viel Mittel haben wir gar nicht. Wir sind eher arm, wenn es darum geht, um die Ewigkeit sich selbst erkaufen zu können. Jesus sagte mal zum reichen Mann, der alles hatte, was er sich gönnen konnte, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele. Ich weiß, wir hatten früher mal bei so einer Evangelisation, hat man da so ein Plakat aufgehängt mit diesem Vers und da hat sich dann furchtbar jemand dran geärgert und hatte alles da durchgestrichen und so weiter. Ne? Ja, das ist Demokratie. Sie wollen es einfach nicht hören. Ne? Sie lehnen es ab, gegen das Licht arbeiten sie. Und das ist die eigentliche Krise, dass die Menschen das Licht ablehnten und dass sie die Dunkelheit, also das Leben ohne Jesus, bevorzugten, dass sie darin leben wollen. Und sie wollten ihr Leben selbst bestimmen und dennoch bringt Jesus alles böse Denken und Handeln ans Licht. Selbst wenn die Menschen das hier nicht begreifen würden, spätestens wenn wir vor dem Richter stehen, vor dem himmlischen Richter, vor dem großen weißen Thron, wenn sie stehen. Gott bringt alles ans Licht. Und das ist eben gut und manchmal auch beängstigend. Das biblische Christentum ist mit keiner modernen Religion der Welt vergleichbar oder mischbar. Es ist wirklich so, es stellt einen Absolutheitsanspruch. Es ist eigentlich keine Religion. Und darum wird es sich nie für eine allgemein günstige Weltreligion einigen. Es gibt in Berlin gibt es da so ein Haus, wo da die Religionen vertreten sind, ne, wo man alles so einen möchte und so weiter. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Und die Bibel macht deutlich, das gibt's nicht. Es lässt sich mit Jesus auch kein Thema für interessante Religionsgespräche herstellen. Das hat Jesus selbst unmöglich gemacht. Jesus hat den Menschen die Wahrheit Gottes gepredigt, das Evangelium, den Weg zu Gott gezeigt, den Zustand, in dem sie sich befinden. Und mit Jesus Christus ist seine Botschaft in die Welt gekommen, die man nur annehmen oder ablehnen kann. Und Jesus sagt, es gibt Menschen, die lieben die Finsternis mehr als das Licht. Ja, der Zustand ist da. Gott geht mit uns einen sonderbaren Weg. Einen sonderbaren Weg, um uns zu sich zu holen, in seine Gemeinschaft und sein Reich zu ziehen. Deshalb ist er ja in diese Welt gekommen. Er sendet dazu erstmal Propheten im Alten Testament, und die haben sie ja umgebracht, und zuletzt sandte er seinen Sohn. Er sendet seinen einzigen Sohn und lässt seinen Sohn für diesen sonderbaren Weg am Kreuz sterben. Was haben die gesagt, die Weinbergleute da, als der Sohn kam? Wenn wir den töten, dann können wir machen, was wir wollen. Dann haben wir Gott weg. Da ist Gott tot. So ist es doch gewesen. Und Jesus ist dieser sonderbare Weg selbst. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Sei es keine Religion oder sonst irgendwas, wo man sagen kann, das ist der Weg, hier haben wir noch ein paar Schlupflöcher, sondern er ist der einzige Weg zum Vater. Wenn irgendein Mensch gerettet wird, dann wird er nur über diesen Weg gerettet, weil das ist ein geistliches Problem, dass die Menschen geistlich tot sind für Gott, und dieses geistliche Leben kann ihnen wirklich nur Jesus selber geben. Ne? Wie durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt, durch Adam, und durch den anderen, durch der zweite Adam ist Christus, kommt das Leben zu den Menschen. Und ich denke, so ein Weg wäre uns nie in den Sinn gekommen. Wir würden vielleicht, wenn wir den Weg nicht kennen würden, den jetzigen, den religiösen Weg gehen. Und in allen Religionen müssen sich die Menschen bemühen und abstrampeln und mit Gott zusammenkommen, damit sie mit Gott zusammenkommen. Sie müssen alles Mögliche tun. Und manche denken sogar, wenn sie da sich selbst in die Luft jagen, was weiß ich alles, also alles, dann würden sie einen besonderen Platz im Himmel kriegen. Man hat ja ganz komische Ansichten von dem, wie das aussehen kann. Aber sie haben keine Gewissheit, die Menschen, die in einer Religion sind. Und wir haben seit einiger Zeit einen Mann, der ist jetzt auch schon 70, bei uns im Bibelkreis, Willi, und er ist katholisch. Und er ist auch im Pfarrgemeinderat der katholischen Kirche, und er interessiert sich aber für den Glauben, und als er das erste Mal in den Bibelkreis kam, da hat er so eine ganz alte Bibel mitgeschleppt, die kann man ja kaum noch lesen, und da hat ihm jemand gesagt, du musst dir mal eine ordentliche Bibel kaufen, da ist er, hat man ihm gesagt, welche Bibel, und da ist er in die Bücherei gegangen nach KSS und hat da die Bibel bestellt, ne? Und zwei Tage später gefragt, Mensch, die ist immer noch nicht da, ne? Also er hat richtig Lust, die Bibel zu lesen. Und dann bekam er die Bibel so mit schönem Griffregister, ne? So ab 70 braucht man sowas. Und dann hat er sich noch so einen schönen Umschlag bestellt mit Reißverschluss. Das hat länger gedauert. Auf jeden Fall bringt er diese Bibel mit und macht auch so Haftzettel da rein, wenn ihm was wichtig ist. Ne? Also ich finde das sehr interessant. Und er sagte jetzt, wir kamen auf das Thema Vergebung zu sprechen. Und da sagte er, ich bin schon 40 Jahre nicht mehr beichten gewesen. Ne? Also ich hatte nämlich so ein Beispiel gesagt. Ich war früher katholisch, habe ich gesagt. Und dann bin ich samstags beichten gegangen. Und danach habe ich mich mit meiner Schwester verkracht. Haben wir also wieder gesündigt. Und am Sonntag dann zur Kommunion gehen, ne, dass man die Kommunion zu sich nimmt, ne, und dann hatte ich wieder ein schlechtes Gewissen und so. Und dann später, als ich dann zum Glauben kam, habe ich gewusst, ich kann eigentlich immer Jesus alles sagen, kann überall meine Sünden bekennen und er befreit mich. Der sagte dann 40 Jahre, da sagst du, in der katholischen Kirche hast du aber schlechte Karten, ne? Hat sich einiges angesammelt. Nein, ich habe gesagt, man kann doch wirklich so, wie man ist, immer wieder zu Jesus gehen und dann Vergebung für seine Sünden bekommen. Und ich freue mich einfach über ihn, der so Fragen hat, auch wenn er mal was nicht versteht und dass man auf diese Fragen eingehen kann. Weil wir denken immer, also ich bringe da ein Thema und was und jeder für jeden ist das gleich verständlich und so weiter. Aber in manchen Punkten ist er total woanders, ne? Da muss ich ihn irgendwie abholen. Und wenn er dann nicht da auf die Bremse geht und sagt, hör mal, das kapiere ich gar nicht, was da, oder kann man das nicht so verstehen, dann weiß ich ja gar nicht, wie er denkt. Dann kann ich ja gar nicht auf ihn eingehen. Also ist das so wichtig, dass wir auch die Menschen, die anders denken wie wir, dass wir auch ihnen versuchen, das wirklich nahe zu bringen. Ja, und Gottes Weg ist eben anders. Johannes 3,16, das ist ja die markante Stelle, die kennt jeder von euch auswendig, gehe ich davon aus. Wer nicht, lernt die auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, das ist Gottes Bemühen. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, das ist auch Gottes Bemühen. Das hat Gott gemacht, das war nicht einfach. Es war sein einziger Sohn, den hat er für uns gegeben. Den hat er in die Welt gesandt. Den hat er den Menschen ausgeliefert, die nicht lieb waren, die nur das Böse im Sinn hatten. Und dann kommt es auf, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist unsere Reaktion auf Gottes Bemühen. Das ist der freie Wille, den Gott den Menschen gegeben hat. Und ich denke, im Mittelpunkt des Christentums steht Jesus Christus. Jesus selbst sagte, dass er das Ende aller Religionen ist. Jesus sagte, ich bin des Gesetzes Ende. Es geht nicht um die Religion, es geht um eine lebendige Beziehung mit Gott. Und sein Reden durch Gleichnisse löste Konflikte aus. Das muss man ja auch vorstellen. Wenn wir von Jesus predigen oder mit den Leuten, manchmal löst das Konflikte aus. Die nehmen das nicht immer so, wie wir uns das so wünschen, wie wir das vorbereitet haben. Und in jedem dieser Gleichnisse, die Jesus so gebracht hat, stellt er dar, dass es für ihn nur zwei Gruppen von Menschen gibt. Eine Gruppe ist, das sind die Sünder, die Vergebung und um Gnade bitten, die also verstanden haben, die sagen, ich kann ohne, aus eigener Kraft kann ich nicht zu Gott kommen. Und die andere Gruppe sind die Menschen, die glauben, dass sie die Gnade Gottes, die Vergebung nicht nötig haben. Die Gruppe haben wir auch, da haben wir immer mit zu tun, mit diesen beiden Gruppen. Und wenn wir einen Menschen vor uns haben, wissen wir nicht, wen wir vor uns haben erstmal, ne? Ja, und da ist eine Szene in der Bibel, da beten zwei Menschen im Gotteshaus, in der Synagoge. Und der eine, ich danke dir Gott, dass ich so ein tief religiöser Mensch bin. Und dann zählt der Gott alle möglichen Dinge auf. Das war der Pharisäer. Und das muss doch jetzt ausreichen, dass ich in den Himmel komme, so sinngemäß. Und der andere, Herr, ich bin nichts, ich bin ein Sünder. Der stand nicht vorne, der stand hinten in der letzten Reihe. Er traute sich noch nicht mal in die Gegenwart Gottes. Und Jesus lässt keinen Zweifel daran, was er von den beiden hält und wem er die Gnade Gottes zuspricht, nämlich dem, der wirklich sein Herz, wo er sagte, so sieht's in mir aus und ich brauche Vergebung. Ich bin ein Sünder. Und wir haben eine andere Szene in der Bibel auf dem Marktplatz. Da wird eine Frau beim Ehebruch erwischt, um sie herum Männer, die haben alle Steine in den Händen, in der Hand. Und Jesus sagt dann zu den Leuten, mit den Steinen nach dem Gesetz dürft ihr die Frau steinigen, aber wer von euch kann sich das erlauben? Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann musste man diese Spannung aushalten. Und dann passiert Folgendes, einer nach dem anderen gingen sie weg. Sie erkannten auf einmal ihr Herz, ihre Unbarmherzigkeit dem Menschen gegenüber und gingen weg, weil sie alle Sünder sind. Und Jesus verurteilt die Frau nicht. Kein Vorwurf, aber er sagt zu ihr, ändere dein Leben, mach das nicht mehr. Das ist nämlich das, wie Jesus auf Menschen zugeht. Er verurteilt sie nicht. Er verurteilt den Sünder oder die Sünderin nicht. Aber er sagt hier, ändere dein Leben. Und eine unglaubliche Lösung eines unglaublichen Problems haben wir da gefunden. Und Jesus stellt seinen Zuhörern und auch uns dann die Frage, zu welcher Gruppe gehörst du? Ja, manchmal sind wir ja auch solche, die einen Stein in der Hand haben und nur verurteilen und nur den Menschen mit dieser Keule kommen. Und da brauchen wir auch Vergebung und Barmherzigkeit. Aber er führt diese Frau auf den richtigen Weg. Das ist das Ergebnis, das ist das Wichtige. Und Jesus hatte damit recht. Wie Jesus damals auftrat, was er sagte und wie er mit Menschen umging und Konflikte löste, er hatte recht. Es gibt eben keinen besseren Weg als ihn. Ja, er ist der Retter. Und deshalb ist auch wichtig, dass wir uns immer wieder auch als Christen in sein Licht stellen und zu sagen, Herr, wo ist da was nicht in Ordnung und reinige mich. Das ist eine schmerzende, aber auch zugleich eine heilende Begegnung, wenn wir das so machen, dass wir uns auch immer wieder von ihm reinigen lassen. Ja, Jesus ist das Zentrum des Christentums. Mensch und Gott zugleich, mit Jesus tritt eine Botschaft in diese Welt, in unser Leben, die die Menschen annehmen können oder ablehnen können, eine Botschaft, die wir weiter sagen sollten. Das lohnt sich, ja. Und deshalb glaube ich, ist es so wichtig, damit schließe ich mit dem Satz, dass es eine Ehre eigentlich ist. Also ich habe mir gedacht, es ist eigentlich eine Ehre, mit diesem Jesus zu leben. Mit Jesus zu leben ist eine Ehre. Manchmal ist uns das gar nicht so bewusst, dass wir diesen Weg erkannt haben und dass wir gerettet sind und ewiges Leben haben. Es ist eine Ehre, mit Jesus zu leben und ihm zu dienen. Tun wir es einfach. Amen.